Den zweiten Satz aus seinem dreisätzigen Orchesterwerk Three Places in New England schrieb Charles Ives im Jahre 1912 und widmete das Stück der verträumten kleinen Ortschaft Reading im Bundesstaat Connecticut. Denn dort ließ er sich damals gerade einen Landsitz bauen. Hauptberuflich entwarf Ives Versicherungspolicen und bildete Vertreter für diese Versicherungen aus. Das tat er in seinem Büro im hektischen New Yorker Stadtteil Manhattan. Doch abends und am Wochenende brauchte er Ruhe, um zu komponieren. Und dafür war Reading, das etwa 100 Kilometer nordöstlich von Manhattan liegt, ideal. Das ehemalige Haus von Charles Ives befindet sich auf einem großzügig angelegten Grundstück in hügeliger Waldlandschaft. Direkt neben dem dunkelroten Backsteingebäude mit dem Schrägdach steht noch eine kleine Hütte, in der Ives zuerst ein Pferd und später einen Ford Model T unterbrachte. Die Gegend hat sich im Verlauf eines Jahrhunderts kaum verändert, sagt Gail McGee, Präsidentin der Charles Ives Gesellschaft. Reading ist schon etwas Besonderes. Ich habe die Leute dort kennengelernt. Die leben immer noch so wie schon Charles Ives vor 100 Jahren. Man zieht nach Reading, um sich vom Trubel der Stadt New York zu erholen. Das ist ganz anders als beim Beethoven-Haus, wo die Leute ein- und ausgehen. Das Ives-Haus ist abgelegen und schwer zu finden. Nach dem Tod von Charles Ives im Jahre 1954 blieb das Anwesen im Besitz der Familie. Dennoch konnte die Ives-Gesellschaft gelegentliche Führungen organisieren. Und was die Besucher dann sahen, ließ ihr Herz höher schlagen. Neben originalen Notenmanuskripten gab es unter anderem das Klavier von Ives zu bewundern und, nicht zu vergessen, einen breitkrempigen, leicht eingebeulten Filzhut, den er auf einem berühmten Porträtfoto trägt. Vor einem Jahr aber zog der Enkel des Komponisten, Charles Ives Tyler, nach Florida und bot die Immobilie zum Verkauf an. Musikliebhaber in aller Welt waren alarmiert und die Ives-Gesellschaft wurde aktiv. Sie wollte Geld für ein lukratives Kaufangebot sammeln und das Landhaus dann in eine Künstlerresidenz umwandeln. Doch ein privater Käufer hat jetzt mit einem Cash-Angebot von etwa 1,5 Millionen Dollar das Rennen gemacht. Und die Ives-Gesellschaft hat Gesprächsbedarf, sagt Gail McGee. Wir wissen den Namen der Leute nicht und haben keinen Kontakt, aber wir haben gehört, dass es sich um eine junge und dynamische Familie handeln soll, die in Manhattan lebt und das Haus für Sommerurlaube und Wochenenden nutzen will. Angeblich ist ihnen Charles Ives nicht egal. Vielleicht können wir ja auf sie einwirken, aber was sie tatsächlich vorhaben, das wissen wir nicht. Hoffentlich belassen sie das Haus so, wie es ist. Ein bisschen Zeit bleibt der Ives-Gesellschaft vermutlich noch, um an den Käufer heranzukommen. Denn die Winter in Connecticut sind sehr kalt und mit baulichen Veränderungen ist kaum vor dem nächsten Frühjahr zu rechnen. Die Frage nach der Zukunft des 100 Jahre alten Landhauses bleibt daher wohl vorerst unbeantwortet. Ob aber das Haus nun stehen bleibt oder nicht, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig. Denn die Gegenstände, die sich jahrzehntelang im Inneren des Gebäudes befanden, bleiben der Musikwelt erhalten. Notenmanuskripte, Klavier, der berühmte Hut und andere Liebhaberstücke werden bald in der American Academy of Arts and Letters in New York zu bewundern sein. Der Enkel von Charles Ives hat sie gestiftet.